fest mit einbeziehen in den ganzen Ablauf der Wirtschaft. Und es sind dafür jeweils auch Prämien ausgeschrieben. Also es ist so etwas, wie vielleicht Schweizer Jugend forscht. Eigentlich hätte auch jeder Mann und jede Frau Recht auf freie Wohnsitzwahl, aber da kommt die Realität, die das schon massiv einschränkt. Das Wohnungsproblem ist auch dort sehr, sehr groß. Man will es zwar bis 1990 in den Griff kriegen. Es ist so, dass offiziell die Wartezeit für eine Wohnung 5 Jahre dauert. Jede Person hat Anspruch auf ein Zimmer. Am einfachsten ist es, auf dem offiziellen Weg zu heiraten, um so zu einer Wohnung zu kommen. Das ist nämlich dann ein Recht, auf das man pochen kann.
Wobei diese 5 Jahre Wartezeit, die wird von den wenigsten Leuten wirklich gebraucht, denn es läuft dann auch ein großer Wohnungstausch unter der Hand. Also die meisten Wohnungen, die werden von Leuten, die ausziehen, den Freunden oder Freundinnen, die Wohnraum brauchen, weitergegeben.
Oder es gibt eben die Sache mit der Untermiete, also dass jemand anderen in Untermiete nimmt.
Das wird deshalb vor allem viel gebraucht, denn wenn jemand vom Land oder von einer anderen Stadt zum Beispiel nach Ostberlin wechseln will, dann wäre das praktisch kaum möglich. Da müsste sehr lange gewartet werden. Wenn diese Person sich jetzt aber als Untermieterin oder als Untermieter eintragen lässt und den alten Wohnsitz noch behält, dann kann sie in einem späteren Augenblick, ohne dass sie die Wohnsitzwahl beantragen muss, sich in Ostberlin dann als Hauptmieterin oder Hauptmieter eintragen lassen.
Als weiteres gibt es noch die Wohnungsbesetzungen. Wenn man fragt, so gibt nach Besetzungen, dann erhält man eigentlich die Antwort, das gibt es nicht. Aber da stehen viele Altwohnungen frei, wo es nicht klar ist, was geschieht damit, ob sie in der nächsten Zeit renoviert werden oder nicht. Und das nutzen dann viele, um dort einzuziehen und dieselbe herzurichten.
Die kommunale Wohnungsverwaltung besitzt praktisch den gesamten Wohnraum in der DDR. Das ist eine staatliche Organisation. In Berlin zum Beispiel gibt es nur einen Privatbesitzer und der lebt im Westen. Um den Wohnnotstand aufzuheben, werden vor allem mit Fertigelementen ganze Trabantenstädte hochgezogen. Das sind dann normierte Wohnungen, die schachtelweise sich über Kilometer hinziehen können. Trotzdem steht enorm viel Altwohnungsraum leer. Das Problem dieser Wohnungen ist es, dass es der KWV nicht gelingt, genügend schnell die Wohnungen zu renovieren. Das kann in 5 Jahren ein Riesenproblem darstellen, da dann Altwohnungen schon zu zerstört sein könnten, zu zerfallen, als dass sie noch renoviert werden könnten. Deshalb ist die KWV daran interessiert, dass Mieterinnen einspringen und wer die Bereitschaft aufbringt, in Eigeninitiative Wohnungen zu renovieren, dem wird die Arbeit und das Material bezahlt. So schlägt die KWV 2 Fliegen auf einen Schlag. Auf der einen Seite ist es das Problem der Leute, das Material zu besorgen, und sie arbeiten billiger als die Handwerker. Die Hausbesetzungen oder Wohnungsbesetzungen, die springen genau in diese Nische. Wohnraum, der nicht mehr weitervermietet wird, da irgendwann in den nächsten Jahren eine Renovation geplant ist, wird von den Leuten besetzt, denen es freisteht, ob sie das der KWV melden oder nicht. Einige melden es nicht, riskieren dabei, dass sie rausfliegen. Die meisten melden das der KWV nach einer gewissen Zeit und bieten denen an, die Renovationen zu übernehmen, was in der Regel auch klappt. Und so bekommen sie dann die Wohnungsrenovationen bezahlt. Was die KWV auch ermöglicht, ist, dass Hausgemeinschaften das ganze Haus sanieren oder Veränderungen am Haus im umliegenden Garten vornehmen. Bei ganzen besetzten Häusern ist es eher schwieriger. Es klappt wohl auch, dass ganze Hausbesetzungen legalisiert werden. Aber genauso kann es vorkommen, dass dann geräumt wird. Geräumt wird eher subtil, indem die Polizei mal Strom und Gas abstellt, wenn niemand zu Hause ist, zumauert oder einfach die Volkspolizisten einen kleinen Alltagskrieg aufziehen und so die Leute entnerven, die dann halt in ein anderes leerstehendes Haus ziehen, von denen es ja sehr viele noch gibt. Thank you.
Mit der ersten Frau, mit der ich in der DDR gesprochen habe, über die Stellung der Frau, die hat mich gleich mal ausgelacht zuerst. Ah, du kommst aus der Schweiz? Ja, ihr habt ja noch nicht einmal überall das Stimmrecht. Bei uns, da ist es ganz anders. Bei uns, da ist die Stellung der Frau sehr gut. Erst später habe ich dann gemerkt, dass es da auch einige Haken gibt. Offiziell stehen sich Mann und Frau gleich. Also bei der Heirat und auch bei der Scheidung. Sie haben gleiche Rechte am Arbeitsplatz. Auch eine Frau, die Karriere machen will, die kann das sehr gut. Bei der Heirat hat man Anspruch auf eine Wohnung. Man kriegt auch einen hohen Kredit, einen Ehekredit, den man zu ganz günstigen Bedingungen zurückzahlen muss, erst später.
Wobei der Kredit, je mehr Kinder auf die Welt gestellt werden in der Ehe, immer weniger zurückgezahlt werden muss. Also bei 3 Kindern ist der Kredit abbezahlt.
Die Frau, die kann ein Babyjahr beziehen, also ein ganzes Jahr wird ihr bezahlt. Und wenn sie dann zurück will an die Arbeit, dann bleibt ihr die Stelle offen. Es gibt für alle Kinder Krippen und Hortplätze, also so, dass es kein Problem ist, zur Arbeit zu gehen. Auch das ganze Sozialwesen ist sehr gut. Die Ärzte sind bezahlt, also Ärzte, Zahnarzt, und die Medikamente sind sehr billig. Aber wie es zu Hause aussieht, wenn beide von der Arbeit zurückkehren, wenn die Kinder da sind, das ist dann was anderes. Hier ist die Frau oft meistens doppelt belastet. Ist so, wie wenn der Sozialismus vor der Wohnungstüre aufhören würde. Es sind also Kleinfamilien wie bei uns. Es ist so, dass durch die staatliche Gleichberechtigung die Gleichstellung von Mann und Frau erreicht zu sein scheint, aber dass dadurch das Rollenverhalten nicht weiter hinterfragt wird. Also vielfach, vor allem die Männer sagen, es ist kein Problem, die Frauen, die haben es gut. Die Gleichberechtigung, die ist erreicht. Was wollen wir noch mehr? Und dadurch entstehen natürlich Tabus. Tabus wie Prostitution. Prostitution, das gibt es nicht.
Offiziell,
ja, man sieht keine Frauen auf der Straße. Aber in den teuren Hotels kann man ein Zimmer mit Zusatz beziehen, zum Beispiel. Und da habe ich also auch schon Westtouristen auf dem Weg zurück nach West-Berlin ihre Geschichten erzählen gehört. Also es ist der reine Sextourismus dann über die Grenze hinweg. Auch Vergewaltigung und überhaupt Gewalt gegen Frauen ist kein Thema, sowie auch der Sexismus ist kein Thema, obwohl das gerade so vorhanden ist wie bei uns.
Also über Vergewaltigung gibt es offiziell nur eine geringe Anzahl von Anzeigen, das sei eine verschwindend kleine Zahl, habe ich letzthin gehört. Aber zu Hause ist natürlich dann eine Definitionssache, was ist Vergewaltigung, was nicht, also was ist gegen den Willen der Frau, was nicht, und das auch gegenüber Kindern, was die Väter sich an ihren Töchtern doch des Öfteren vergehen. Habe ich mal hören sagen. Also dass es einfach nicht offiziell Vergewaltigungszahlen gibt, weil das sind ja auch nicht Vergewaltigungen, wo Anzeigen gemacht werden, sondern dass das einfach so hinter der Haustüre halt passiert. Und bezüglich Sexismus, fassen, glaube ich, die ostdeutschen Männern den Frauen fast so oft an den Arsch wie im Westen.
Die Bilder, die vermittelt werden, die fehlen in der Form, wie wir sie mit Pornografie kennen oder von der Werbung her oder von den Brutalos her aus dem TV. Das fällt natürlich weg, aber trotzdem. Einige Frauen haben sich zusammengeschlossen, um diese Tabus aufzugreifen. Und sie haben damit gestartet, mit dem Aufbau, mit einer Frauenbibliothek. Sie haben Bücher da zusammengesammelt und vor allem sind da auch viele Westspenden darunter, also von Frauen, die Frauenthemen angehen. Das wird auch noch wenig gemacht von den Schriftstellerinnen. Obwohl es eine, die Christa Wolf, ja, die ist sehr bekannt, und die Irmtraut Morgner. Aber sonst wird auch über die Frauenthemen nicht viel geschrieben. Diese Frauen wollten auch einen Frauencafé starten und sie haben nach langem, langem Suchen haben sie dann auch einen Raum gefunden, aber eben am Rande der Stadt. Und dort können sie einmal pro Monat können sie das Frauencafé öffnen. Sie haben eben Schwierigkeiten, weil das Bedürfnis abgestritten wird, eben wie schon vorher erwähnt. Es ist nicht notwendig, die Frau ist ja gleichgestellt. Und hinzu kommt auch, dass es ein neues Thema ist, wo
auch unter den Frauen erst eigentlich mal anlaufen muss. Also, weil viele Frauen, die sprechen, ja, wir waren vier Mann hoch da und da und merken nicht, also was uns westlichen Frauen unterdessen, also wir haben diesbezüglich jetzt einiges gelernt, verwenden die weibliche Endung, wenn wir das ausdrücken wollen, was bei ihnen irgendwie gar nicht ein Thema ist. Für sie ist es nicht komisch, wenn sie sagen, wir waren vier Mann hoch, da und da. Das fällt ihnen gar nicht auf. Sie reden auch von sich als Techniker oder als Schneider. Das fällt ihnen nicht auf. Das ist für sie ganz normal. Und im Frauencafé beginnt das irgendwie sich. Also sie bekommen ja auch mit, was im Westen diesbezüglich läuft. Sie selber haben vor allem angefangen, über Vergewaltigung zu sprechen. Was ist eigentlich Vergewaltigung? Gerade weil es bei ihnen nicht so offensichtlich ist wie bei uns, sondern viel subtilere Formen hat, ist das trotzdem ein Thema bei ihnen. Und sie beginnen darüber zu sprechen. Und sie sprechen zum Beispiel darüber, das Café ist eben am Rande der Stadt und wenn um 12 Uhr das Café dicht ist, besteht für sie genau wieder das Problem, wie kommen wir nach Hause, ohne angemacht zu werden.
Auch sonst sind die Straßen sehr düster und die U- und die S-Bahn, die haben genügend viele Ecken, also wo Frau sich nicht wohlfühlt. Und auch das ist ein Thema, worüber sie vermehrt zu sprechen beginnen, wie man sich auch verhalten kann, wie man sich auch verhalten könnte gegen der Anmache gegenüber. Ja, das so viel mal zum Thema Frauen. Also ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ich denke mir, da wird auch einiges ins Rollen kommen in der nächsten Zeit.
Aber ich denke, es ist auch verrückt, dass sie haben eigentlich einen Stand, wo die Frau tatsächlich viel gleichgestellter ist, als das bei uns der Fall ist, wo sie wirklich auf ein größeres Selbstverständnis vertrauen können, dass ihre Gleichstellung auch beschützt wird, dass das eigentlich im Interesse aller liegt. Und trotzdem gibt es dann die kleinen Nuancen, wo es dann bei den Kindern ist oder wo es dann halt, wo sie halt doch das Liebesobjekt sind, oder, ja, das ist noch verrückt und ich bin eigentlich auch gespannt, wie sich das entwickelt, auch in der Theorie vielleicht, in der sozialistischen. Oder sollen wir gleich zum nächsten, wir gehen gleich zum nächsten Thema über. Ja, was ist passiert, als Tschernobyl geschah?
Tschernobyl geschah am 24. April 1986. Da war ich in der Tschechoslowakei. Und da ich kein Tschechisch verstehe, weiß ich nicht, was genau dort diskutiert wurde. Aber so auf Tschechisch-Deutsch mit Händen und Füßen habe ich doch so viel mitgekriegt, dass ein AKW-Unfall weit weg geschehen sei und es sei nicht so schlimm, aber man könne es noch nicht so abschätzen. Erst dann später in der DDR konnte ich dann, also konnte ich nachvollziehen, also wie die DDR darüber Bericht erstattet hat. Und da wurde erst zwei Tage später wurde erwähnt, dass Unfall geschehen sei. Es sei nicht so schlimm. Und nichts weiter. Zwei Tage später wurde dann über Sicherheitsmaßnahmen doch etwas gesagt. Man sei daran, man hätte es im Griff. Es seien ständige Beobachtungen im Gang und Spezialtruppen seien eingesetzt. Da wurde auch laut, dass die westlichen Medien eine Antipropaganda gegen die UdSSR gestartet hätten. Dieser Unfall, der würde jetzt hochgespielt. Später, also bereits im Mai, am 6. Mai, wurde dann wieder ungefähr dasselbe erwähnt. Und dann ist aber die Gegenüberstellung von anderen Zeitungsartikeln ist dann sehr interessant. Es wurde dann vom Kampf gegen das SDI-Programm wurde ausführlich geschrieben, Frauen, die sich dagegen einsetzten. Es wurde von der Kernexplosion in der Wüste Nevada wurde geschrieben. Die Landwirtschaftskrise in den USA, die wurde groß hervorgehoben. Und auch die Unternehmerpleite in den USA und in der BRD. Es wurde damit so quasi bewiesen, dass der AKW-Unfall in Tschernobyl und wie die westliche Presse damit umgeht, dass man damit ablenken will, genau von diesen Ereignissen, über die Sie dann ausführlich berichtet haben.
Wobei es eine aktuelle Parallele gibt, die zeigt, dass das nicht ganz abwegig ist, dass zumindest vom Westen aus das gemacht wird, aber die Ostmedien benutzen ja die Westmedien auch, um von ihren Problemen abzulenken. Das nehme ich jetzt mit der ganzen Ausreisekampagne, die zu einem riesen Flüchtlingsstrom hochstilisiert wird, ganz große NATO-Manöver, die entschiedene neue Techniken und Taktiken beinhalten, totgeschwiegen wurden, jetzt in diesem Herbst.
Später dann kamen längere Berichte über tapfere Einsätze. Da wurde also berichtet, wie so ein Wissenschaftler Wasserproben nimmt und wie er das sorgfältig macht und wie auch die Bevölkerung sich einsetzen würde, damit das alles wieder zum Guten kommt und wie auch überhaupt Arbeiter hergebracht werden und es entstanden Heldenfiguren. Die Bevölkerung da in Dresden, also im Süden von der DDR, die waren recht sorglos. Die haben sich beulgt über die westlichen Maßnahmen. Die haben einander erzählt, die schicken nicht mal mehr die Kinder raus in den Sandkasten und haben sich verhalten, wie wenn nichts geschehen wäre. Selbst als der erste Regen kam, dann haben sie sich gefreut darüber, weil es war eine trockene Zeit und der Regen, der war doch fällig für das Gemüse und Obst und so. Ich kam dann nach Ostberlin und ich habe dann gemerkt, dass die Leute da viel besser informiert waren, durch die Messmedien genau auch. Und teilweise haben sie dann auch dadurch Konsequenzen gezogen. Sie haben keine Milch mehr gekauft, keine Frischwaren mehr und haben sich echt Sorgen gemacht. Andere wiederum nahmen es nicht so ernst, aber doch war die Stimmung etwas gedrückter als in Dresden. Ganz im Gegensatz zu West-Berlin, also es ist so paradox, dieselbe Stadt, aber man verhält sich ganz anders. In West-Berlin haben sich dann massenhaft Selbsthilfegruppen organisiert.
Was auch noch bemerkenswert war, dass für die Leute, die Bevölkerung in der DDR, die Wolke, die bewegte sich langsam in Richtung Süden von Polen und tauchte dann nach wenigen Tagen in Südbayern auf. Und zwischendurch hatte sich wundersamerweise über DDR-Gebiet aufgelöst. Nicht ganz so lustig ist die Tatsache, dass im Süden, wo die Versorgung mit Gemüse, gerade auch mit Spinat, eher kärglich ist, auf einmal kurz nach Tschernobyl große Mengen von Pollenspinat erhältlich waren. Die Bevölkerung hatte natürlich gerade wegen der mangelnden Information große Freude an diesem unerwarteten Angebot und hat rege eingekauft.
Nachträglich bleibt zu Tschernobyl noch zu sagen, dass dieses Gebiet heute teilweise ein Biotop ist zur Beobachtung von Mutationen. Also wie verändern sich Lebewesen, Pflanzen unter dem Einfluss dieser Strahlung.
Wie war denn das? Hattest du das Gefühl, dass die Leute sich nicht interessieren wollen oder dass sie es wirklich nicht wissen konnten?
Also sicher beides. Also im Süden konnten sie es nicht wissen, weil sie dort keine Nachrichten erhalten können aus dem Westen und weil eben die Information wirklich allzu spärlich gewesen ist und auch sonst über AKWs. Das,
und es gibt ja eigentlich eine ziemlich große Anti-AKW-Bewegung. Also groß für DDR-Verhältnisse.
Ja, aber die Haupt... Also
oder kam die erst nach Tschernobyl?
Die kam erst nachher. Mhm. Und ja, in Berlin ist es dann eben so, dass sich die einen, die wollen es wissen und die anderen wollen es nicht wissen. Also so auch wie bei uns. Mhm.
Zum Biotop noch in Tschernobyl ist zu sagen, dass die Wissenschaftler eben die haben festgestellt, dass die radioaktive Verseuchung ein enormes Größenwachstum in enorm kurzer Zeit bewirkt hat. Also die erschreckende Konsequenz ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich an der Idee begeistern, dass gezielte radioaktive Verseuchung oder Bestrahlung das Größenwachstum in ungeahnte Dimensionen beschleunigen kann. Das ist das Erschreckende an diesem Biotop.
Und im Tagesanzeiger habe ich am 12. Oktober noch eine kleine Notiz gefunden zu Tschernobyl. Und da wurde geschrieben, dass bereits 25.000 Menschen umgesiedelt wurden und dass weitere Umsiedlungen geplant sind. Also die Zahl, wie viele, das wurde nicht erwähnt. Aber es wurde auch noch erwähnt, dass von 1990 bis 1995 insgesamt 42 Milliarden Franken für Hilfspläne reingeworfen werden.
War das 86?
Was? Nein, das ist ganz eine aktuelle, also von diesem, vom 12. Oktober eine Notiz.
Von Tschernobyl gibt uns die Möglichkeit, auf den Umgang mit Umweltschutz und Ökologie allgemein zu sprechen. Und ein Beispiel wäre die Düngung. Da ist es so, dass die Fruchtanbaugebiete im Süden ist wirklich die wirtschaftliche, landwirtschaftliche und industrielle Großzone in der DDR, in der Hauptteil der Industrie und Landwirtschaft, Großlandwirtschaft betrieben wird. Die Leute, die auf der Plantage arbeiten, die müssen vom Norden und anderen Gebieten importiert werden, dass sich die Leute aus der Umgebung weigern, auf den Plantagen zu arbeiten, da die chemische Verseuchung, also durch die Düngung und Pestizidbesprühung, so stark ist, dass sie Hautausschläge haben, dass schwangere Frauen nicht mehr in der Ernte arbeiten können und dass regelmäßig Leute im Spital wieder aufgepäppelt werden müssen, die in der Ernte gearbeitet haben. Ein